Ja, als die Gemeinde von Jesus begann, hat niemand richtig gedacht und ahnen können, was aus ihr werden würde. Als sie begann, da konnte man erhebliche Zweifel an ihrer Zukunft haben, aber es kam völlig anders. Die Gemeinde, die Jesus in die Welt gerufen hat, die wurde ein nicht enden wollendes Zukunftsmodell. Sie veränderte die gesamte antike Welt und ist heute weltweit unterwegs. Ich habe jetzt in der vergangenen Woche eine E-Mail bekommen von einem Freund, der arbeitet irgendwo in Papua-Neuguinea als Missionspilot. Und der fliegt dort Missionare, die kommen irgendwo in den Busch, wo man sonst vielleicht 3 Tage unterwegs wäre, um 15 oder 20 Kilometer zu laufen. Weil das einfach völlig unwegsam ist. Und Berge hoch und Berge runter und Flüsse und Nebel und Wolken, die Berge oft in den Wolken hängen. Und da in diesem Video wird die Geschichte erzählt von einem kleinen Volk, dem Moi. Und dort sind kanadische Missionare hingegangen, die haben dort gelebt und die haben dort mit denen gegessen und die Sprache gelernt. Und jetzt gibt es ein neues Testament in der Sprache der Moi. Das ist verrückt. Ein kleines Volk mitten in dem Dschungel von Papua-Neuguinea. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen und wenn man diese Geschichte guckt, die haben ein wunderbares Video dazu gemacht, so 9 Minuten, das berührt. Da merkt man was von der Macht, von der Kraft des Evangeliums, von der Macht der Evangelium, dass alle Völker, aus allen Völkern Menschen zu Jesus kommen werden. Zu diesem ewigen Reich, was Gott schafft. Und das finde ich echt stark. Und das geschieht auch, wenn wir in bedrohlichen Situationen sind, wenn die Welt anders ist, als wir sie uns wünschen vielleicht. Und auch dort werden Missionare entführt, weil die Papuas oft sich gegen die indonesische Regierung stellen und Unabhängigkeit fordern und solche Sachen. Wir wollen uns in den kommenden Gottesdiensten mit dieser Gemeinde beschäftigen, mit diesem super Zukunftsmodell. Und dann werden wir merken, es geht gar nicht nur hier um uns, aber natürlich geht es uns auch um uns. Das ist wichtig. Wir betrachten dazu einen späteren Brief des Apostel Paulus. Er hat in eine schwierige Gemeindesituation hineingesprochen und auch schwierige kulturelle Bedingungen, vielleicht die Personen und ihre Art, wie sie dachten und wie sie lebten, war nicht immer einfach. Und ich glaube, wir können daraus viel lernen, wenn dieses Wort unser Herz erreicht. Dieser Brief, das ist der Titusbrief. Manche Leute sagen auch, das ist ein unechter Paulusbrief, halte ich für völlig daneben. Wir werden mal reingucken und wir werden ganz viel erleben, wie Paulus dort Gemeinde gebaut hat. Und vielleicht auch etwas davon, warum manche denken, der ist nicht von Paulus. Wir wollen Gemeinde selber doch der Zukunft sein, das denke ich, wir dürfen das auch. Gemeinde mit Zukunft. Jetzt könnte man mal fragen, was macht die denn aus oder was hat die denn so? Gemeinde der Zukunft. Ich würde eins sagen, die hat Zusagen von Jesus. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden zum Beispiel. Die hat Kraft von Jesus. Sein Geist möchte in schwachen Menschen gegenwärtig sein, mit ihnen unterwegs sein, sie und ihr Leben prägen, verändern. Sie hat Gaben von Jesus. Das sind Befähigungen, die kommen erst zur Geltung, wenn Menschen wirklich sagen, Jesus, bitte, ich möchte mein Leben mit dir leben. Sie kommen von Gott. Sie hat Leben von Jesus und Menschen, die mit Jesus einfach unterwegs sind. Egal, wo sie herkommen. Nation, Herkunft, spielt überhaupt keine Rolle. Das finde ich auch wichtig, dass wir das als Gemeinde mehr und mehr begreifen. Geht es überhaupt nicht um Nationalitäten oder irgendwas, auch Kultur, sondern es geht um Jesus und sein Reich. Und da, weil das alles da ist, hat die Gemeinde eine Attraktivität. Da wird was angezogen, da werden Menschen angesprochen. Da kommen Menschen hin und sagen, also hier ist es schon irgendwie, das ist anders. Irgendwie ist es anders. Müsst ihr mal wissen, warum, was ist hier anders? Und wir brauchen so eine Attraktivität. Und ich will mal sagen, ein wichtiger Schlüsselelement, worum es Paulus in allen Briefen, die er geschrieben hat, immer ging es ihm um das, immer um das. Dass Gemeinde als Ganzes gemeinsam unterwegs ist. Gemeinsam für die Gemeinde. So habe ich das mal überschrieben. Dass man nicht so, jeder hat so seinen Blick und jeder macht so seins und jeder hat so seine Idee und die ist ganz wichtig. Und wenn die nicht vorkommt, dann ist man schon gleich wieder, ach, was ist das für eine Gemeinde, die hören nicht auf mich oder so. Sondern da ist Jesus in der Mitte. Da ist Gottes Geist in der Mitte. Da ist Gottes Wille in der Mitte. Und das führt alle zusammen, auch über ihre Unterschiedlichkeit, in der wir eben sind. Und das finde ich deswegen ganz wichtig für uns. Ich habe heute einen Text mitgebracht und ich möchte in der Zukunft ja über diesen Titusbrief sprechen, weil ich den auch für wichtig halte für uns. Und heute, wie gesagt, über gemeinsam für Gemeinde. Und dieser Text ist heute so der Einstieg und der zeigt uns auch mit dieser Idee gemeinsam für Gemeinde. Gemeinde ist nie eine One-Man-Show. Da steht einer da vorne, oder vielleicht auch eine Gruppe von vier, ist also auch keine Vier-Man-and-Woman-Show, sondern das ist schon, man ist gemeinsam unterwegs. Man hat gemeinsam ein Ziel als Gemeinde. Wir leben gemeinsam, nicht mit einem Tunnelblick, wir hier in der Winterbergstraße 19, das ist aber schön hier bei uns. Gemeinde ist weltweit. Gemeinde sucht Menschen, die da draußen sind. Gemeinde ist gemeinsam für Jesus da. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Sie lebt nicht nur auf so einer Grundlage, jeder hat so seinen Glauben an Jesus, sondern sie baut darauf ein Haus, in dem es sich wirklich wohnen lässt. Und da ist jeder gefordert. Das kann nicht ein Vorstandsteam machen und ein Prediger. Und ich möchte uns mal den Predigtext lesen, den ich ausgesucht habe, der im Titusbrief, das ist so der Briefanfang, nüchtern. Eigentlich könnte man fragen, hä, was willst du dazu jetzt sagen? Ich lese es vor. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Frömmigkeit gemäß ist, in der Hoffnung auf das ewige Leben, dass Gott, der nicht lügt, verheißen hat vor den Zeiten der Welt. Aber zu seiner Zeit hat er sein Wort offenbart durch die Predigt, die mir anvertraut ist, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes, an Titus, mein rechtes Kind nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade und Friede von Gott, dem Vater, und Christus Jesus, unserem Heiland. Ihr habt gemerkt, das ist ein sehr langer Briefanfang, der längste von Paulus, und der ist auch sehr theologisch. Und da ist er so dicht mit Worten bespickt, wo man immer bei jedem einzelnen Wort stehen bleiben könnte und erstmal nachfragen müsste, was meint denn Paulus? Hier geht es, wie gesagt, um einen Brief. Paulus schreibt an Titus, das ist ein Begleiter, von dem erfahren wir aus der Apostelgeschichte gar nichts. Da steht im Galaterbrief was und im zweiten Korintherbrief wird er als Überbringer eines Briefes genannt. Und Titus ist ein griechischer Mann, er kommt aus dem Heidentum, sagen wir mal, also aus der ganz normalen römischen Welt und ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und er muss schon relativ von Anfang an einer gewesen sein, den Paulus kannte. Viele vermuten, dass er aus der Gemeinde in Antiochia in Syrien kommt, aber keiner weiß das. Und Paulus nimmt ihn dann spätestens im Jahr 48 mit nach Jerusalem und dann ist er der Unbeschnittene, der an Jesus glaubt. Und Paulus kommt da ins Gespräch mit der Jerusalemer Gemeinde, die immer tonangebend war für alles, was Glauben heißt, und zeigt ihnen, pass mal auf, diese Beschneidung ist nicht das Zentrum. Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen, mit ihm unterwegs sein, das verändert den Menschen. Das ist das, was Gott will. Und der Titus ist da so ein bisschen so ein Stück weit einer, wo die anderen mit ihm reden können und merken können, wow, der glaubt an Jesus. Der folgt Gott. Es gibt gar keine Frage, dass das ein gläubiger Mensch ist. Einer, der gerettet ist. Und dann haben wir ein bisschen was von dem Titus. Wir werden sicherlich noch darauf zurückkommen. Und hier ist ja jetzt so ein bisschen von Paulus die Rede und Paulus und Titus, auch von dem gemeinsamen Glauben. Und jetzt muss man sagen, natürlich geht es in diesem Brief gar nicht nur um Paulus und Titus und das, was die so gemeinsam vorhaben, sondern im Hintergrund immer um die Gemeinde. Das ist ein Beglaubigungsschreiben, dieser Brief. Mit diesem Brief ging der Titus in die Gemeinden in Kreta, da sind ja mehrere Gemeinden, und hat gesagt, pass mal auf, hier, ihr kennt den Paulus, der war hier, und der hat den Brief geschrieben, und jetzt lesen wir den mal vor, und da geht es immer auch um die, die dort sitzen. Die sollen das wahrnehmen und erkennen und wissen, da sind wir auch Angesprochene. Da machen nicht so zwei Führerpersönlichkeiten was aus über die Gemeinde und dann sagen die der Gemeinde immer, wo es lang geht, sondern wir sind hineingenommen in Gottes Reden. Das finde ich ganz wichtig. Wie können wir uns denn die Gemeinde in Kreta vorstellen? Das ist als die Gemeinde in Kreta gerichtet. Wann war Paulus in Kreta? Er war einmal auf der Gefangenschaftsfahrt nach Rom in Kreta gelandet, aber das war ein sehr kurzer Aufenthalt, irgendwo vor Einbruch des Winters. Also ab dem November war das Meer geschlossen, das war so eine Regel der Seefahrt. Und der Paulus, es muss dann im Oktober des Jahres 59 nach Christus gewesen sein, wo Paulus in seinem Gefangenschaftstransport von Caesarea nach Rom zur Verantwortung vor den Kaiser mit dem Schiff dort landet. Und dann der Paulus dem Kapitän sagt, bleibt hier auf der Insel, auch wenn der Hafen ziemlich mies ist, aber fahrt nicht raus, es wird problematisch. Wir können Schiffbruch leiden. Und der Kapitän hört nicht und sie fahren raus und sie leiden Schiffbruch. Und ihr kennt ein bisschen vielleicht diese Geschichte. Also da war Paulus auf der Insel, aber ganz kurz. Selbst wenn Gefangenschaft damals immer nur Hausarrest war, Gefangenschaften im Römischen Reich sind nicht das, was wir kennen. Also jemand wird ins Gefängnis eingebuchtet und sitzt eine Strafe ab, sowas gab es gar nicht. Jemand saß im Gefängnis, um auf einen Gerichtsprozess zu warten oder ein Urteil, was verstreckt wird. Darum saß er da. Nicht, um eine Strafe abzusitzen. Das ist unser Recht. Das gab es im Römischen Recht nicht. Paulus war hier im Hausarrest und konnte sich tatsächlich bewegen. Wir gehen davon aus, dass Paulus, nachdem er in Rom war, 2 Jahre, lest man am Ende des Römerbriefes, 2 Jahre war er in Rom im Hausarrest. Also er ist dann zum Schluss tatsächlich nach Rom gekommen, nach dem Schiffbruch. Dort war er 2 Jahre im Hausarrest. Und das römische Recht kannte Folgendes. Wenn nach 2 Jahren keine Ankläger da waren, wurde der Gefangene freigelassen. Und so können wir eigentlich wissen oder erahnen, der Apostel Lukas schreibt am Ende seiner Apostelgeschichte, dass Paulus 2 Jahre in Rom war und auf die Anklage wartete. Und da kam sie nicht. Und dann wurde er freigelassen. Und was hat Paulus gemacht? Er hat weiter das Evangelium verkündigt. Und so können wir ganz, ganz stark davon ausnehmen, auch wenn die biblische Botschaft, das, was wir im Neuen Testament an Texten haben, nichts davon uns in dem Sinn deutlich werden lässt, also an Chronologie, an Geschichte, wie in der Apostelgeschichte. Also Lukas schreibt davon nichts. Seine Beschreibung endet im Jahr 62 nach Christus. Also 60 ist er dann in Rom und bis 62 ist Paulus in Rom. Und dann geht Paulus und geht auf den Weg. Manche sagen, er ist tatsächlich nach Spanien gekommen, wohin er wollte. Und er wird auch in Kreta gewesen sein. Nach 62 nach Christus. Und er wird dort verkündigt haben und dann hat er den Titus dort eingesetzt. Und jetzt können wir nochmal gucken, was ist Kreta? Ihr wisst alle, unsere Geschichte ist geprägt. Unser Denken ist geprägt. Wenn ich zurückdenke an meinen Vater, der ist geprägt gewesen von der NS-Zeit. Das Denken, wie die Menschen gedacht haben, wie die gemeint haben, wie die Welt gesehen haben. Mein Vater war kein Nazi, aber der ist geprägt von diesem Denken. Das hat man gemerkt. Und natürlich haben Kinder dann auch Prägungen von ihren Eltern übernommen. Ich sage mal, was hatten die Kreter geprägt? Das ist ein schwieriges Volk gewesen unter Umständen. Wir hören noch davon. Kreta war die Insel des Zeus, des Göttervaters Zeus. Darauf waren die auch richtig stolz. Und Zeus Wenn wir diese griechische Mythologie angucken, ist ein ganz großer, also ich sage jetzt mal, die Potenzierung menschlicher Übelkeiten fand sich in der Götterwelt wieder. Menschlicher Begehren, Lust, Schliche, Lüge, Falschheit, Trickserei, machen, was man selber, was einen selber was bringt. Das fand sich in der ganzen griechischen Götterwelt bei allen diesen Göttern wieder. Hochpotenziert. Das, was der Mensch ist. Und Zeus war sozusagen der Oberste davon. Ein Lüstling und ein Lügner, könnte man sagen, wenn man das so auf unsere Maßstäbe runterbringt. Und das ist die griechische Welt vielleicht. Jetzt kommt noch was, was in Kreta ganz wichtig ist. Da ist wahrscheinlich schon 30 nach Christus, nachdem Petrus die Pfingstpredigt geredet hat, waren ganz viele Leute auch aus Kreta dabei. Und in Jerusalem, als Petrus nach der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu redet von dem, wer Jesus ist, da waren Kreter dabei, die sind nach Hause gefahren auf ihre Insel und haben den Glauben mitgebracht. Wir können davon ausgehen, dass als Paulus im Jahr ungefähr 62 oder nach 62 nach Kreta kam, dass es dort schon christliche Gruppen gab, innerhalb der Synagoge sehr vermutlich. Das waren wahrscheinlich so Hauskreise, Gruppen von Christen, die an Jesus glaubten. Und da ist Gemeinde entstanden. Das können wir uns eigentlich so vorstellen, auch wenn wir da wirklich keine Schriftbelege haben und nichts. Das sind unsere Gedanken und Ideen, wo wir festmachen können und sagen können, dieser Titusbrief ist nicht irgendwie eine Erfindung. Das ist kein Pseudo-Schriftsteller, der so ein bisschen auf Paulus machen will, um der Gemeinde irgendwas zu sagen. Das ist ein Schreiben in eine reale Situation. Noch was dazu, die Kreter waren bis 70 vor Christus ungefähr nicht unter der Vorherrschaft des Römischen Reiches, sondern das war ein Seeräubernest. Da lebte man und nutzte die strategische Lage Kretas im Mittelmeer aus, um die ganzen Schiffe, den ganzen Schiffsverkehr, der dort lang ging, auszubeuten. Und auch das prägt wahrscheinlich so ein Denken, wir werden merken, in diesem Brief kommt da was vor, da ist aber trotzdem Gemeinde Jesu entstanden. Mitten in so einer Kultur, wo vielleicht auch Falschheit, Eigenmächtigkeit, Lüge eine Rolle spielte, kommt das Wort des Gottes, der nicht lügt, hat Paulus hier gesprochen. Ganz vieles, was Paulus hier am Anfang betont, ist ganz wichtig für die Gemeinde, für die Situation der Gemeinde. Gott ist ein Gott, der nicht lügt. Gott ist ein Gott, der wahrhaftig ist. Und ich finde es ganz interessant, wie Paulus hier auftritt. Also vieles, was wir hier haben, übersehen wir ja schnell. Paulus, erstmal schon der Name Paulus, der ist für uns so selbstverständlich Paulus. Nein, Paulus sagt hier mit seinem Namen, seit er in Zypern war, auf seiner ersten Missionsreise, nennt er sich wahrscheinlich Paulus. Und er hieß ja vorher Saulus, Saulus von Tarsus. Saulus war der Erbetene von Gott. Saulus war der König im Stamme Benjamin, der einen Kopf größer als alle war. Das war ein Mannsbild, gestandenes Mannsbild, der Saulus. Und seine Eltern haben ihn Saulus genannt, weil sie gedacht haben, ja, das ist ein jüdischer Mann. Der soll Gott repräsentieren und Gottes Wirklichkeit oder Wahrheit. Und dann nennt sich dieser Saulus Paulus, der Kleine. Das ist ein Wortspiel, Saulus Paulus. Er nennt sich der Kleine, ich bin der Kleine. Und ich würde mal sagen, so ist Paulus immer in die Gemeinden gekommen. Ich bin der Kleine. Ich bin nicht der King. Ich bin nicht der hier jetzt von oben runterkommt und der jetzt sagt, pass auf und ich sag dir jetzt alles. Ich bin ein Kleiner. Und dann sagt er noch, ich bin der Knecht Gottes. Finde ich spannend. Ich würde mal sagen, was Gemeinde gemeinsam zusammenbinden kann, ist, wenn Menschen viel mehr sagen würden, ich bin der Kleine. Auf mich kommt es letztendlich nicht in jeder Hinsicht drauf an. Meine Gedanken und Ideen sind auch nur klein. Ich meine, das hat Paulus sicherlich nicht im Einzelnen gemeint, aber ich finde erstmal diese Haltung, die Haltung, die Paulus in eine Gemeinde reinträgt, wichtig. Und dass wir in einer gewissen Demut und Bescheidenheit auch leben können und uns begegnen können, das wäre schon wichtig. Paulus hat das in die Gemeinden reingetragen und hat Gemeinden so geprägt. Und ich finde es auch sehr spannend, dass Paulus hier, also wir sind ja so gerne Leute, die wollen immer so
sag ich mal, so Leuchttürme haben. Leuchttürme, die vorne stehen. Leuchttürme, charismatische Prediger. Leute, die irgendwo anziehen, die anziehend sind, attraktiv sind, die ein knallhartes Wort haben und so. Wir suchen die Superhelden. Paulus ist nicht gekommen als ein Superheld. Er war manchmal richtig schwach, aber er war wirklich von Gott gesandt, Apostel, erfüllt von seinem Geist, geprägt, bewegt. Da war Liebe. Da war das drinne, was Jesus hatte. Paulus ist auch keiner, der ein anderes Evangelium verkündigt als Jesus. Viele Theologen sagen das. Paulus erst hat das Christentum geprägt. Jesus hat ein ganz anderes Christentum geprägt. Halte ich auch für falsch, völlig falsch. Paulus sagt hier, ich bin der Knecht Gottes. Und das ist sehr, sehr bemerkenswert. Denn das ist das einzige Mal, wo Paulus hier sagt, bei der Gemeinde, in den Gemeinden in Kreta, ich bin der Knecht Gottes. Das ist nämlich sehr interessant. Knecht Gottes ist Jesus selber. Der Gesalbte des Herrn ist der Knecht Gottes. Im Alten Testament, im ganzen Alten Testament ist das der Knecht Gottes. Nun maßt sich Paulus ja nicht an und zu sagen, ich bin Jesus, aber er sagt schon, ich bringe euch den Jesus in seinem Charakter. Ich lebe mit diesem Jesus und ich möchte genauso wie dieser Jesus vor euch stehen. Und ich denke, das ist noch so eine Frage, wie leben wir miteinander, wie gehen wir miteinander um, was schafft denn Gemeinschaft, wenn Christen mehr und mehr begreifen könnten, ich möchte ein Stück dieses Jesus werden. Ich möchte diesem Jesus ähnlich sein. Ich möchte mich von diesem Jesus prägen lassen. Ich möchte ein Knecht Gottes sein. Dieses Wort Knecht Gottes ist ja wirklich für uns und unsere Ohren schon gar nicht mehr zu verstehen. Da steht Doulos. Und ein Doulos ist der unterste, niedrigste Sklave. Das ist einer, der alles, sein ganzes Leben ist auf den Herrn, auf seinen Herrn ausgerichtet. Sein ganzes Tun. Der ist für den da, der ist nicht für sich da. Das ist ein Knecht Gottes. Das ist so das griechische, antike Verständnis. Und wir haben da zwei Verständnisse, so denke ich da drin. Das alttestamentliche Verständnis, dieser Anschluss von Paulus. Ich will ganz von Jesus geprägt sein, Knecht Gottes. Und ich will ganz Diener sein. Und so kommt der Paulus in die Gemeinde, auch in eine ganz schwierige Gemeinde, wahrscheinlich schwierige Gemeinde, denn darum schreibt er diesen Brief. Und ich würde sagen, wenn wir so vorgehen, dann wird Gemeinschaft geprägt. Dann wird Gemeinschaft möglich sein. Dann wird Gemeinschaft mehr und mehr zusammenfinden. Wir sind ja so ein bisschen dabei und sagen ja, wir kommen jetzt mittwochs zusammen, wir hören abends Predigten, Thema Heiliger Geist. So, wie will denn Gottes Geist uns prägen? Hören auf dein Wort. Das ist bei Paulus hier auch ganz wichtig. Er hat hier drei wichtige Dinge. Er sagt nämlich einmal, Glaube der Auserwählten, der Erwählten. Dann redet er von der Wahrheit, ja, Erkenntnis der Wahrheit. Und daraus kommt ein Leben der Frömmigkeit oder Gottesfurcht. Die gehören ein bisschen zusammen. Ich bleibe erstmal bei diesen zwei Punkten. Glaube der Auserwählten, der Erwählten. Wir machen einen Fehler, wenn wir sagen, erwählt ist so ein bisschen, Gott geht so rum und sagt, ja, dich nehme ich, dich, der Rest ist mir egal. Das ist ein ganz, ganz krummes, falsches Bild von Gott. Gott erwählt nicht so. Erwählung hat ganz viel auch mit dem zu tun, wo unser Herz wirklich Gottes Stimme gehört hat und sagt, ja, ja, ich sage ja, ich sage ja zu dir, ich vertraue dir. So hat der Paulus Erwählung erlebt. Der Paulus war völlig neben der Spur und Jesus holt ihn und setzt ihn auf seine Spur vor Damaskus. Und da ist der Paulus in Damaskus als blinder Geschlagener, der endlich merkt, dieser Jesus ist ja wirklich eine Realität. Und mein ganzer jüdischer Glaube, mein ganzes Glaubensgebäude, was ich gepflegt habe, das trägt ja gar nicht. Das ist nicht die Grundlage, sondern Jesus erfüllt eigentlich meinen jüdischen Glauben. Der ist die Erfüllung dieses Glaubens. Da hätte der Paulus super sagen können, nee,
Nee, will ich nicht. Ich schmeiß doch nicht weg, wofür ich gelebt habe mein ganzes Leben. Ich gebe doch nicht auf, was ich gelebt habe. Ich bleibe dabei. Gott hat keinen Sohn. Und Paulus sagt, doch, durch diesen Jesus werde ich gerecht. Ich sehe es, ich erkenne meine Schuld und Sünde vor Jesus. Und dem vertraue ich mich an. Er vertraut sich Gott an. Er folgt diesem Jesus. Und da, würde ich sagen, ist Erwählung sichtbar. An dieser Stelle, wo Glauben im Menschen kommt, Glauben an Jesus Christus, ist Erwählung sichtbar. Und das Rest bleibt ein Geheimnis. Und den Rest, wir können Gott nicht vorgeben und Gott irgendwie sagen, Gott geht nicht rum, der will, dass allen Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der geht nicht rum und sortiert aus. Aber durch Vertrauen und Hoffen auf Jesus, Setzen auf Jesus kommt Glauben und Erwählung. Das ist Paulus ganz wichtig. Und was ihm auch wichtig ist, dass er sagt, ich gehe zu Menschen, wo Glauben ist, wo Jesus schon den Glauben gewirkt hat, den habe ich noch nicht gewirkt. In diesen Menschen hat Gottes Geist schon Raum genommen. Und so begegne ich denen auch. Und wir haben einen gemeinsamen Glauben, wir haben eine gemeinsame Mitte. Der ist verbunden. Und dann war das zweite ja noch dieses Thema Wahrheit. Was ist Wahrheit? Hier geht es ja nicht so sehr um eine philosophische Frage. Wahrheit ist bei Paulus natürlich mit dem Evangelium verbunden, mit der Nachricht von dem, was Jesus getan hat. In dieser Botschaft, die Gott gibt, kommt etwas im Leben eines Menschen nicht nur herein, der Glaube, sondern der Glaube wird auch, es gibt auch eine Verwandlung. Wir hören auf das Wort der Wahrheit. Wir hören und wir setzen uns diesem Wort aus, weil wir glauben, wenn dieses Wort, wenn ich dem Raum gebe, dann gibt es Veränderung. Dann kommt sogar Wahrheit in mein Leben rein. Wahrheit hat ganz viel mit Treue, mit Festigkeit, mit Beständigkeit zu tun, mit etwas, was nicht mal so ist, heute ist das wahr, morgen ist das wahr, was bei dir wahr ist, das ist deine Wahrheit und bei dir ist deine Wahrheit und ich habe meine Wahrheit, das ist Quark, das gibt es in der Bibel nicht. Wahrheit ist etwas, wo Menschen wirklich von Gott die Augen geöffnet bekommen, wo Menschen vor Gott erkennen, jawohl, so ist der Mensch, so bin ich mit meiner Schuld und so ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit und Gottes Macht und Herrlichkeit, wo Menschen dafür einen Blick bekommen und sagen, das ist wahr, darauf kann ich bauen, darauf kann ich jetzt mein Leben setzen und dann folgt aus der Wahrheit. Und das ist für Paulus genauso wichtig, Frömmigkeit. Frömmigkeit ist für uns ein blödes Wort. Fromme Leute sind irgendwie immer seltsame Leute. Ja, die machen irgendwie Sachen, die man nicht versteht, die setzen sich vor Kerzen und beten oder so. Heute würde man gar nicht mehr von Frömmigkeit reden, heute würde man vielleicht von Spiritualität oder sowas reden. Weil es sind Leute, die machen irgendwelche Sachen, das ist ein Ritus. Frömmigkeit ist ritualisiert. Zum Gottesdienst gehen kann auch ein Zeichen der Frömmigkeit sein. Ich gehe halt zum Gottesdienst, weil ich immer zum Gottesdienst gehe und so weiter. Darum geht es Paulus gar nicht. Er sagt, Menschen, die glauben, Menschen, die die Wahrheit hören, in deren Leben geschieht was. Ihr Leben bringt was in diese Welt. Da ist, anderes Wort ist Gottesfurcht. Finde ich ganz wichtig, das Wort. Da ist ein Wissen von dem, was Gott wirklich wichtig und heilig ist in meinem Leben und in dieser Welt. Und dafür lebe ich. Das geschieht. Und Paulus hat von Anfang an das für die Gemeinde auf den Blick, dass in der Gemeinde sowas geschehen kann. Der Glaube ist da. Die Wahrheit muss immer gehört werden. Das Reden vom Evangelium, das Reden von dem, was Jesus gesagt hat. Wie Jesus ist, was Jesus von mir will. Weiß ich das? Glauben, der an diesen Stellen die Wahrheit nicht mehr sucht, ist äußerst gefährdet. Und man kann auch manchmal fragen, ist da Glauben? Wir brauchen diesen Glauben. Wir brauchen die Wahrheit. Und dann geschieht was. Ich denke, das war wirklich dem Paulus sehr am Herzen. Und dann merken wir zum Schluss nochmal, da spricht er auch von der Hoffnung. Die Hoffnung ist der Grund, warum ich lebe. Und Hoffnung ist nicht das, dass ich hoffentlich irgendwann mal dann doch im Himmel bin. Die Hoffnung ist eine lebendige Kraft in dem, wie ich heute mein Leben lebe. Ich tue etwas, weil ich glaube, dass Jesus mich segnen wird, wenn ich so und so und so lebe. Ich tue etwas, weil ich das weiß. Da ist Gewissheit hinter in dieser Hoffnung. Ich lebe, weil ich etwas erwarte von Jesus. Hoffnung. Weil ich erwarte, dass sein Reich heute schon ist. Der Tisch, an dem wir heute sitzen werden, ist dieser Verweis auf das Reich Gottes. Auf Gottes Reich, was sein wird. Aber das beginnt hier und heute und es beginnt in der Gemeinde. Es beginnt bei uns.